in den letzten Jahren habe ich zwei, drei Mal einen Kommentar zu einem bedeutenden Text aus der tibetischen Tradition als Abendvortrag präsentiert. Ich sehe mich oft am Zögern, solche Vorträge zu halten, weil viel davon Dharma-Lehre sehr radikal und wirklich im Klartext darstellen, ohne auf unsere westlichen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Oft haben sie sich vorwiegend an ein Publikum von Menschen gerichtet, die bereit sind, ihr ganzes Leben der befreienden Praxis mit Dharma zu widmen. Hier sind wir immerhin vorwiegend erfahrene Praktizierende. Und der Rainer hat mich dazu ermutigt, den Vortrag zu geben. Also tue ich. Wenn es doch zu radikal ist, lasst es einfach gerade wieder gehen. Besser gehen, als Aversion dagegen entwickeln. Ich bin nicht sicher, wie lang der Vortrag wird sein. Vielleicht braucht es ein bisschen Geduld. Das wäre auch eine Dharma-Praxis. Es sind 37 Verse, die eigentlich könnte man problemlos über jeden Vers einen Abendvortrag halten oder einen Tag. Oder wenn man Tibeter wäre, einen Monat über jeden Vers reden. Es sind ja nicht alle 37, aber es sind doch etliche. Der Titel vom Text heisst, wie wir schon gehört haben, die 37 Übungen oder Verse der Bodhisattvas vom Gyaltse Tome Sangpo. Auszug und Kommentar. Zuerst zum Anfang ein Zitat vom Dalai Lama. Wir sind Besucher auf diesem Planeten. Wir sind allerhöchstens für 90 oder 100 Jahre hier. Während dieser Zeit müssen wir versuchen, etwas Gutes, etwas Nützliches zu tun mit unserem Leben. Versucht, in Frieden zu sein mit euch selbst und helft anderen, diesen Frieden zu teilen. Wenn ihr zum Glück der anderen beiträgt, werdet ihr das wahre Ziel, den wahren Sinn des Lebens finden. Interessant, seht nicht, wenn ihr endlich vollständig erleuchtet seid. Wenn ihr zum Glück der anderen beiträgt, werdet ihr das wahre Ziel, den wahren Sinn des Lebens finden. Der Autor von diesen 37 Versen, der Tome Sangpo, war ein tibetischer Mönch vom 13. Jahrhundert. Er war ein hochqualifizierter Gelehrter, der jede Sekunde von seinem Leben an Dharma hat gewidmet. Und das durch Schreiben, durch Belehrungen oder Debatten verbreitet hat. Im Alter von 40 ist er in eine Hölle gezogen und 20 Jahre im Retreat verbracht in der Hölle. Es ist viel zuerst studieren, richtig studieren, das wird auch 20 Jahre gewesen sein, und dann, wenn man studiert hat, verschwinden für 2-3 Jahrzehnte. Das ist also nicht der Einzige, der so etwas gemacht hat. Der Text fängt an mit einer Hommage an Bodhisattva Avalokiteshvara, ein grosses Mitgefühl von allen Buddhas. Bodhisattvas sind Menschen oder höhere Wesen, die ihre Dharma-Praxis und ihr ganzes Leben oder ihre sämtliche Leben am Wohl von allen Lebewesen widmen. Hier der erste Vers. Jetzt haben wir das große Boot des Lebens als Mensch, welches schwer zu finden ist, erlangt. Unzerstreut bei Tag und bei Nacht den Dharma zu hören, darüber zu reflektieren und schließlich zu meditieren und ihn umzusetzen, um uns selbst und andere vom Kreislauf des Leidens zu befreien, ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Etwas mit der Lautstärke. Unsere Situation als Dharma-Praktizierende ist außergewöhnlich. Nicht selbstverständlich ist schon die Tatsache, dass wir Menschen sind mit allen Fähigkeiten und Möglichkeiten, einem Bewusstsein, Intelligenz, Sensibilität und echtem Interesse am Leben und an innerem Wachstum. Wir werden nicht völlig aufgerieben von endloser Arbeit oder hartem Überlebenskampf. Und dabei verbringt der grosse Teil der Menschheit ihre Zeit im Kampf, um zu überleben. Und für viele ist er auch hoffnungslos. Die 820 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Wir sind 8 Millionen, 820. 100 Mal Schweiz. 100 Mal alle Schweizer. Alle 3 Sekunden stirbt jemand, verhungert jemand. Und wir können uns leisten, 20% der Nahrungsmittel wegzuwerfen. Tun wir ungefähr 20% weg. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind relativ gesund. Bei Krankheit können wir ärztliche Hilfe beanspruchen. Wir leben in einer vergleichsweise freien Gesellschaft. Wir können machen, was uns interessiert. Und denken, und reden, und lesen, und schreiben und drucken, was wir wollen. Fast 3/4 von allen Regierungen der Welt schenken gewisse so die Redefreiheit ein. Und viele davon absolut radikal. Zahllose Menschen werden auf dieser Welt eingesperrt, gefoltert, weil sie sich die Freiheit nehmen oder so auch noch verlangen. Und vor allem ist es sehr selten und äußerst wertvoll, dass der Weg zur inneren Freiheit überhaupt zugänglich ist. Und das Dharma auch Meditation gelehrt, die praktiziert werden können. Der Buddha hat das die kostbare menschliche Daseinssituation genannt. Er hat die Seltenheit und Kostbarkeit illustriert mit einem Bild, das sehr bekannt ist, aber ist immer wieder gut mal zu hören. Man stelle sich vor, auf dem großen weiten Ozean schwimme ein goldener Ring. Von Wind und Wellen wird er hier und dort, hierhin und dorthin getrieben. Am Grunde des Ozeans lebt eine blinde Schildkröte, die nur alle 100 Jahre einmal an die Oberfläche steigt, um Luft zu holen und dann wieder abzutauchen. So selten und einzigartig wie es ist, dass die Schildkröte mit ihrem Kopf durch den Ring auftaucht, ebenso außergewöhnlich und selten ist die Tatsache unseres menschlichen Daseins in der Art und Form, wie wir es die meisten von uns hier oder alle von uns hier haben. Wir haben alle Chancen vom menschlichen Leben, vom Lehren und Wachsen. Erstens betrachten wir es als selbstverständlich, aber eigentlich ist es speziell wunderbar. Shantideva hat dazu geschrieben: Im Boot dieses menschlichen Lebens können wir die Fluten des Leidens überqueren. Diese Gelegenheit zu verschlafen wäre sehr töricht. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers: Wenn das Anhaften an den Freunden und Geliebten uns wie ein Sturzbach überschwemmt, wenn der Hass gegen Ungeliebte und Gegnerinnen wie Feuer in uns lodert, wenn die Finsternis der Verblendung uns trügt, in was anzunehmen und was aufzugeben ist, dann ist das Verlassen unserer Heimat die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Zahafte, wo vor allem in Bezug auf die von uns am meisten geliebten Menschen und Dingen steht, sowie die Abneigung und der Hass gegen ungeliebte und feindlich gesinnte Menschen, das sind die stärksten Ursachen für unser Leiden. Die Shantideva hat diese unheilsamen Kräfte, die Kleshas, sogenannte Kleshas, die Diebe, die auf eine Gelegenheit warten, unser Glück zu stehlen, genannt. Und sonst dünkt uns nie Ärger und Verlangen stellen unser Glück. Wenn man sich ärgert, wie ein Grund und eh nur recht. Und Verlangen muss man haben im Leben, sonst kommt man nicht nachher. Ausser, dass es die Diebe unseres Glücks sind. In den Beschreibungen, jetzt gerade Beschreibungen, Lebenskontexte, echte Freiheit von diesen Kleschas, täuschenden und quälenden Geisteszuständen zu erlangen, wie Verlangen, Aversion, Ärger, Hass, die zu finden, ist äußerst schwierig. Darum wird hier vorgeschlagen, zuerst einmal aus diesen Situationen aussteigen, eben die Heimat zu verlassen. Da sieht es ein bisschen radikal, okay? Tönt auch radikal. Und vielleicht hoffen wir auch, dass wir mit diesem Ratschlag nicht wirklich mehr gemeint sind. Tatsächlich war und ist schon von Alters her eine wesentliche Praxis von Mönchen, von Nonnen, von Yogis und Praktizierenden. In vielen, in den meisten Kulturen der Welt, also nicht nur in buddhistischen Kulturen, auch in den christlichen, auch in den Hindu. Aber auch etliche von den Laien, die hier oder anderswo Dharma lehren, sind als jung für viele Jahre ausgezogen, für in Indien oder Südostasien oder anderswo, quasi vollamtlich Dharma, Meditation und Praxis zu lehren, zu üben, im Leben anzuwenden. Und heute in einer von den viel gelesenen Meditationszeitschriften, ohne Titel zu nennen, der grosse Zitat von einem weltbekannten Achtsamkeitsforscher steht, der sagt, die Idee, dass Meditation mit einem Rückzug aus der Welt einhergeht, ist ein sehr grosses Missverständnis. Das ist sicher richtig, wenn das angestrebte Ziel etwas mehr Achtsamkeit ist, etwas mehr Umsicht, vielleicht ein weiserer und sensiblerer Umgang mit sich selber und der Mitwelt. Der Autor, der Thokme Sampo, schreibt aber hier aus völlig anderen Perspektiven. Aus der Perspektive von einem Praktizierenden oder einer Praktizierenden, die ihre Augenmerk auf die völlige Befreiung von allen täuschenden und quälenden Zuständen, die er von Geist gerichtet hat. Auf die Fähigkeit, möglichst viele Lebewesen auf der, vielen Lebewesen auf dem Weg zu helfen. Und dafür muss Praxis die erste und vielleicht die einzige Priorität im Leben sein. Es ist natürlich kein Aufruf, die eigene Familie, Partner, Partnerinnen, Kinder zu verlassen, wenn wir diesen Lebensstil für uns gewählt haben. Ausser, dass man den Sinn von der Buddha hat es gemacht. Oder Bruder Klaus, auch, der hat 10 Kinder, als er ist gegangen. Es war eine reiche Familie, in beiden Fällen. Gut geschaut worden zu ihnen. Wer aber relativ oder völlig frei ist von solchen Verpflichtungen, könnte sich ernsthaft überlegen, ob nicht eine längere Auszeit für Retreats und andere Formen von intensiver Praxis die beste Art wäre, die nächsten Lebensjahre zu verbringen. Nur freulicherweise gibt es auch aus unserem Umfeld immer wieder Leute, die genau das tatsächlich machen. Und wenn wir es machen, entsteht die Fähigkeit, immer klar zu erkennen, welche Handlungen von Denken, Reden und Handeln zu kultivieren sind und welche man muss lassen. Dies ist die Praxis der Bodhisattvas. Vers 4, ich habe überlegt, ob ich den streichen muss. Ich denke, die lange nicht drin. Wir werden von unseren geliebten Partnern, Partnerinnen, Freunden und Bekannten getrennt werden. Unser Vermögen und unser Besitz, mit viel Anstrengung erworben, werden wir aufgeben müssen. Unser Körper, wie ein Gasthaus, wird einst vom Bewusstsein verlassen. Das Anhaften an diesem Leben aufzugeben, ist die Praxis der Söhne und Töchter der Buddhas, der Bodhisattvas. Dass wir von unseren Partnerinnen und Partnern, unseren Freunden und Freundinnen früher oder später getrennt werden, ist eine offensichtliche Tatsache, die wir sicher eher ungern wahrhaben wollen. Wenn aber die Trennung eintritt, heute, morgen oder in ein paar Jahren, sind wir halt doch immer wieder überrascht, schockiert, erschüttert, niedergeschlagen. Und wenn unsere Beziehungen auf Verlangen und vor allem auf Anhaften beruhen, werden wir leiden. Das zu erkennen bedeutet nicht, dass wir versuchen, die Menschen nicht mehr zu lieben oder sich nicht mehr um sie zu kümmern. Unsere Beziehungen aber statt auf Verlangen und Anhaften zunehmend auf liebevolle Güte und echtes Mitgefühl und Wertschätzung beruhen, werden sie zu Verbundenheit, zur Erfüllung und gleichzeitig zu innerer Freiheit führen. Und das Gleiche gilt natürlich für unseren Besitz, unser Geld, unsere Kleider, unsere Fahrzeuge, unsere Apparate, unsere elektrischen Gadgets, mein neuer Computer, den ich gestern abgestellt. All das vergeht, veraltet, verschlägt, wird einfach uninteressant oder verschwindet oder geht kaputt oder verliert der Wert oder wird aufgebraucht. Aber so oft sind wir davon besetzt und investieren endlos viel Energie und Zeit. Wenn wir daran anhaften, werden wir immer wieder frustriert sein, werden wir immer wieder innerlich leiden. Das Anhaften an Menschen, an Besitz und am Körper zu lösen oder abzulösen, ist die Praxis der Bodhisattvas. Der Dalai Lama ist gefragt worden, was ihn am meisten überrascht im Leben. Er hat gesagt, finde ich lustige Dinge. Der Mensch, denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wieder zu erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht schätzt. Und dass er Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt. Er lebt, als würde er nie sterben. Und dann stirbt er und er hat nie wirklich gelebt. Der bekannte Thai-Meister Ajahn Chah hat schöne Tasse besitzt aus feinem Porzellan. Und er hat den Mönch erklärt, dass er die Tasse so gesehen hat, als wäre sie bereits verbrochen, verschlagen, kaputt. So wird er im Fall von einem Verlust keinen Moment leiden, weil er nicht die geringste Anhaftung daran empfindet. Interessant, das ist schon kaputt, das ist schon vorbei. Was ist das Verhältnis dazu, was noch gerade da ist? Oder zu unserem Leben? Definitiv vorbei. In 4 Monaten habe ich gerade den statistischen Todespunkt von Männern in der Schweiz erreicht. Am offensichtlichsten zeigt sich die Problematik des Anhaften bei unserem Körper. Der Aufwand, den es braucht, für einen gesund und munter zu erhalten, das ist schon enorm genug. Kochen, essen, Bewegung, säubern, duschen, aufwärmen, abkühlen, entleeren, heilen, wenn er krank ist und so weiter und so fort. Das ist viel jetzt zu tun. Wenn wir dann auch noch ständig müssen verschönern und parfümieren und schminken und salben und dekorieren und rasieren und peelen mit dem nötigen Zeitaufwand für das Suchen und das Auswählen und das Einkaufen von den entsprechenden Produkten, dann fällt die Beschäftigung damit zunehmend unsere Tage. Dabei wird es auch schwieriger zu akzeptieren, dass unser Körper, das heisst wir, manchmal krank werden, altern, einen guten Aussehen einbüssen und letztlich betagt, gebrechlich und hilflos werden, falls wir es überhaupt bis dahin schaffen. Mit 30 scheint das für die meisten noch völlig irrelevant. Mit 50 kommt der Verdacht auf, es könnte doch so sein. Und gleich darauf wird der Prozess zur offensichtlichen Tatsache. Kann ich euch sagen, die es noch nicht wissen. Der japanische Poet Ryokan hat Haiku geschrieben zum Thema. Monate vergehen, Tage häufen sich an, wie ein trunkener Traum. Ein alter Mann seufzt. Eine Haft am Körper, an Jugendlichkeit, an Schönheit, an Gesundheit bringt unermessliches Leiden. Nicht anhaften ist nicht Gleichgültigkeit oder Verantwortungslosigkeit oder vergammeln oder laissez-faire, aber Klarheit und Übereinstimmung mit dem Dasein. Das Anhaften an diesem Leben, das Anhaften am Allem aufzugeben, ist der Weg der Bodhisattvas. Wenn wir uns auf würdige Meisterinnen und Meister verlassen und dadurch unsere Fehler abnehmen und unsere Tugenden wachsen wie der zunehmende Mond, nehmen wir schöne Bilder, dann sollten wir diese höher schätzen als unseren eigenen Körper. Dies ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Drum ist es interessant und sinnvoll, sich mit dem Leben von grossen Meisterinnen und Meistern, von Buddha, von Frauen wie der Pachapati bis zu den Grossen von unserer Zeit, und Kenzin Rinpoche vielleicht, Dalai Lama, Master Sheng Yen, vielleicht auch Mahatma Gandhi oder Mother Teresa oder Martin Luther King oder noch aktueller vielleicht mit dem Leben von Frauen wie Kasia Schäcklin Nabakesera. Das ist eine Kämpferin für Menschenrechte und LGBT-Rechte in Uganda, was immer wahnsinnig gefährlich ist. Es ist nicht nur der Job, sondern es ist immer lebensgefährlich, sich in diesen Ländern einsetzen für Menschenrechte. So als Vorbilder zu nehmen, ihre Lehre zu studieren und zu erforschen, also auch wieder anwenden, unser Leben umsetzen, ist die Praxis von der Bodhisattvas. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Buddhas 1000 Gesichter angeschrieben. Das war wirklich die Idee gewesen. Vorbilder, was eigentlich ganz offen geht. Und da werden die grossen Meister und Meisterinnen beschrieben und nicht die kleinen wie wir. Unerträgliche Leiden entstehen durch unheilsame Handlungen. Die Freuden dieser Welt sind wie Tautropfen an einem Grashalm und vergehen augenblicklich. Unheilsames zu vermeiden, selbst wenn es das Leben kosten würde, und die höchste unzerstörbare Befreiung anzustreben, ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Zu diesen Lehren und Praktiken gehört es vermeiden und sich befreien von unheilsamem Tun, von unheilsamen Handlungen. Natürlich gibt es Angenehmes, gibt es Schönes in dieser Welt. Der Buddha hat gesagt, das ist ein interessanter Satz. Was wunderbar ist in dieser Welt, bleibt es. Aber die Weisen dürsten nicht mehr danach. Das ist immer noch präsent. Aber das Verhältnis ist ein anderes. Was wunderbar und angenehm ist, vergeht halt auch immer wieder. Wie Tautropfen an einem Grashalm. Darum ist es so wichtig, dass wir Angenehmes nicht mit aus unheilsamer Geisteszustände erreichen, wie Begierde, Verlangen, Anhaft oder Gitz. Und dass wir Unangenehmes, wie schwierige Menschen, unerwünschte Situationen oder schmerzhafte Erfahrungen, nicht mittels unheilsamer Geisteszustände wie Ärger, Wut oder Hass versuchen loszuwerden. Soweit das möglich ist, und das ist eine wesentliche Praxis. Im Text heisst es, natürlich radikal, wie immer hier, Unheilsames zu vermeiden, selbst wenn es unser Leben kosten würde, und die Befreiung anzustreben, ist die Praxis der Bodhisattvas. nächste Vers habe ich vorgezogen. Er bezieht sich auf ethisches Verhalten, das die Grundlage ist für jede Art von wirkungsvoller Dharma-Praxis. Und das Resultat ist von jeder Art von echter spiritueller Praxis, allen Arten und Richtungen. Wenn ohne ethisches Verhalten unser eigenes Wohl nicht erreicht werden kann, ist der Wunsch, das Wohlergehen anderer ohne Ethik erreichen zu wollen, lächerlich. Darum ist das Einhalten ethischen Verhaltens ohne weltliche Absichten die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Der Joseph Goldstein findet, wenn wir praktizieren, ohne heilsames ethisches Verhalten als Grundlage zu nehmen, ist dies vergleichbar mit einem Boot, mit dem wir in See stechen wollen, das aber nicht losgebunden wurde. Das Ufer nicht verlassen. Oder tibetische Meister Jie Tsongkhapa preist in einem Brief an einen mächtigen mongolischen Khan. Tibet ist lang von dem mongolischen Khan quasi die Schutzmacht von Tibet gewesen. Darum sind die so wichtig gewesen. Der Wert von ethischem Verhalten wie folgt preist dem Khan: Deine erhabene Gestalt ist schön, nicht durch bunte Gewänder, sondern durch das Bedachtsein auf das Heil anderer. Dein erhabenes Ohr ist schön, nicht durch goldene Ohrringe, sondern durch das Hören auf die gute Lehre. Dein erhabener Arm ist schön, nicht durch klingende Armringe, sondern durch Beschäftigung mit Almosen geben und Großzügigkeit. Ethisches Verhalten ist beides Grundlage und das Resultat der Praxis. Nächster Vers. Wenn alle Lebewesen, die in den zahllosen Leben wie eine Mutter zu mir waren, leiden müssen, was ist dann mein eigenes Glück wert? Darum, um zahllose Lebewesen zu befreien, kultivieren die Töchter und Söhne der Buddhas, Bodhicitta. Hier fährt jetzt der eigentliche Mahayana-Aspekt von diesen Lehren und Praktika an und damit die eigentlichen Bodhisattva-Unterweisungen. Bodhicitta bedeutet vollständiges Erwachen anstreben, um von grösstmöglichem Nutzen für alle Lebewesen zu sein. Und hier wird die klassisch-buddhistische Sichtweise angesprochen, nämlich, dass wir seit anfangslosen Zeiten von Leben zu Leben kreisen oder auch zu stolpern. Und demnach ist davon auszugehen, dass zahllose Lebewesen schon einmal oder schon manchmal unsere Mutter waren. Und alle haben uns oder mich wie Mütter oder wie Eltern behandelt. Ernährt, beschützt, aufgezogen, ausgebildet, belehrt und so weiter und so fort. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der wichtigen Kontemplation in der tibetischen Tradition. Es ist für uns schwieriger, weil dort ist Wiedergeburt selbstverständlich. Das weiss man einfach. So wie man früher nie gewusst, dass der liebe Gott gibt, das hat man einfach so gewusst. Jetzt weiss man es nicht mehr. Und wenn das so wäre, dann weiss ich es auch nicht, wie es ist. Wenn das so wäre, dann wären tatsächlich alle Lebewesen schon unzählige Mal unsere Mütter gewesen. Also, hallo, Mutti. Der Geshe-Rabban hat gesagt, du müsst die Kontemplation so lange machen, bis, wenn ihr durch die Strasse lauft und ein Hund kommt um eine Ecke, so denkt, Mutti. Die Frage, die hier gestellt wird, lautet: Wozu soll mein eigenes Glück gut sein, wenn zahllose Lebewesen, die alle einst meine Mütter waren, immer noch leiden? Und wenn wir nichts von Wiedergeburt halten, können wir gegenüber vielen Menschen Güte und Mitgefühl entwickeln. Weil wir in unzähligen, das heisst praktisch fast allen Belang vom Leben von einer abhängig waren und immer noch sind. Für unsere Ernährung, für das Essen, für Kleider, für die Häuser, für unsere Möbel, für unsere Fahrzeuge, für unsere Maschinen, für unsere Apparate, für unsere Geräte. Für alles eigentlich sind wir von unzähligen, zahllosen anderen Menschen abhängig, Lebewesen. Und darum ist es äußerst sinnvoll, die altruistische Haltung zum Wohle aller Lebewesen, eben Bodhicitta, zu entwickeln. Ihr seht, warum jeder von diesen Vorträgen gut, jeder von diesen Versen Material wäre für mindestens einen Abendvortrag. Nächster Vers. All unsere Leiden entstehen aus der Begierde nach persönlichem Glück. Vollkommenes Erwachen hingegen entsteht aus der Absicht, anderen von Nutzen zu sein. Darum ist das Austauschen unseres eigenen Glücks gegen das Leiden der anderen die Praxis der Söhne und Töchter der Buddhas, der Bodhisattvas. Ich werde es anspruchsvoller. Für die Art von altruistischer Motivation in uns Zwecke gibt es viele Praxismöglichkeiten. Zum Beispiel können wir immer wieder darüber reflektieren und nachdenken über die Tatsache, dass unsere eigene Selbstzentriertheit, ständige Verlangen nach persönlichem Glück und Wohlergehen, eigentlich letztlich immer nur Leiden hervorbringt. Weil dadurch ständig Begierde und Anhaften kultiviert wird. Abneigung, Ärger und Hass. Dass wir in diesem Kreislauf gefangen sind, wie es immer um mich geht, was ich noch haben kann, was ich noch brauche, was ich noch muss haben. In kleinen Sachen, in belanglosen Sachen, in wichtigen Sachen sowieso. Ständig, ja, geht um mich, nicht um euch. Ich finde es interessant, wirklich immer wieder das klar zu machen, was es eigentlich macht mit uns. Und die Vorstellung, ich habe das Glück gehabt, nicht viel, aber doch ein paar Leute wirklich nachzukennen, die das nicht haben. Das ist so phänomenal, gerade ein spezieller Lehrer, den ich eine Zeit lang kannte. Dann hat man noch zusammen wohnen mit diesen Leuten. So. Das war einer der glücklichsten Leute der Welt. Er hatte selber nicht ein einziges Problem, weil es nicht das Thema war. Er hat geschaut, was man alles machen kann, helfen kann, wo dass man noch nützlich sein kann, wo dass man noch unterstützen kann. Er hatte viele Pläne, war unternehmerisch. Er hat jetzt etwa 230 Zentren auf der Welt übrigens, wo Dharma gelehrt wird. Also das Gefühl immer, da müssen wir alles aufgeben, wenn ich es alles wegnehme. Das ist ein Denkfehler. Aber es ist so drin irgendwie. Es ist so klar in unserer Gesellschaft, was man muss, nämlich was man noch alles braucht, für das man glücklich ist. Das ist ein Denkfehler. Und dort drüber zu reflektieren, kann es vielleicht ändern. Das heisst, wir können darüber reflektieren und kontemplieren. Oh, nicht nur denken, wir wissen es ja, sondern sind wir wieder durchdenken. Reflektieren über die Tatsache, dass tiefe innere Freiheit und Verbundenheit oder Erleuchtung, wie ihr wollt, ausschließlich aus der Absicht entsteht, anderen von Nutzen zu sein. Martin Luther King hat gesagt, des Lebens hartnäckigste und dringendste Frage ist, was tust du für andere? Darum üben wir uns in der Reflexion und vor allem in der Praxis im täglichen Leben, unser eigenes Glück gegen das Leiden der anderen zu tauschen. Dies ist die Praxis der Bodhisattvas. Als nächstes kommt eine Anzahl von Versen, die in verschiedensten Versionen und Variationen beschrieben wird, was man muss machen muss, für Mitgefühl und Weisheit, um Wohl der Lebewesen zu erzeugen. Und die folgenden Versen sind Übungen aus dem im tibetischen Dharma hochgeschätzten sogenannten Lojong, Lojong-Lehre oder zu Deutsch Herzens- und Geistestrainings. Und das sind, glaube ich, die radikalsten Praxismöglichkeiten und Vorschläge für Herz und Geist zu transformieren und zu befreien, was wir den Mund dazu haben, aus Wagen, die tatsächlich anzuwenden. Und sie sind so radikal, dass sie sie einfach vorlesen. Das hat man noch den Eindruck, ich könnte das. Wenn man sie bekannt, wenn man schon drin hat, das ganze Buch darüber geschrieben und hat sie relativ also verwässert in einem positiven, in einem heilsamen Sinn. Das heisst, so dreht, dass wir sie können brauchen können, dass es nicht einfach jenseitig ist. Da, das Original. Selbst wenn jemand uns aus Begierde all unseren Besitz stehlen würde, täten wir ihm unseren Körper, unser Vermögen und unsere guten Qualitäten alle drei Zeiten widmen. Selbst wenn jemand uns grundlos die Arme abschneiden sollte, nehmen wir aus Mitgefühl all das Leiden auf uns, das für diese Person durch diese Handlung entstehen würde. Selbst wenn jemand die grenzenlosen Welten mit entwürdigenden Behauptungen über uns füllen würde, beschrieben wir mit liebevollem Herz all dessen heilsame Qualitäten. Dies ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, Bodhisattvas. Das ist cool, oder? Das ist radikal. Okay, wir lassen es uns drei oder vier von denen. In den nächsten zwei Versen wird wieder darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass wir die Hauptursachen von allen Leiden innen und außen in unserem Herzen okay, schwächen und letztlich versiegen. Wenn der innere Feind, der Hass, nicht überwunden ist, wird das Überwinden der äußeren Gegner den Hass nur noch verstärken. Deshalb besänftigen wir unseren Geist durch die Kraft von Liebe und Mitgefühl. Das Besänftigen von Ärger, Wut, Groll und Hass wird möglich durch das Kultivieren von Herzensqualitäten wie Güte und Mitgefühl, wo wir Tag in Tag aus in uns müssen stärken. Martin Luther King hat gefunden, Finsternis kann nicht Finsternis vertreiben, nur Licht kann es. Hass kann nicht Hass vertreiben, nur Liebe kann es. Und Abraham Lincoln, sein berühmter Ratschlag dazu lautet, ich zerstöre meine Feinde, wenn ich sie zu meinen Freunden mache. Interessant. Und darum ist Metta und Karuna-Praxis so wichtig. Und der Vers geht weiter. Die Dinge des Verlangens sind wie Salzwasser. Wie viel wir auch davon genießen, der Durst wird doch nur mehr. Darum geben wir sogleich auf, was immer auch anhaften bewirkt. Die Schwäche von Verlangen und Anhaften wird möglich, wenn wir es konsequent abwenden von den Dingen, die Verlangen und Anhaften bewirken. Und in Pali heißt das Nekamma. Sehr unbeliebt. Keine Qualität, die irgendwo in dieser Welt, in der heutigen, empfohlen wird. So nicht gut für Werbung. Abkehr, Entsagung oder Verzicht. Der Swami Sivananda, das scheint Amerikaner zu sein, der eine Hindu-Praxis hat, schreibt dazu, wir haben nichts besessen, als wir zur Welt kamen. Und wir können nichts mitnehmen, wenn wir von ihr gehen müssen. In der Zwischenzeit machen wir uns unglücklich durch Anhaftung und Habgier. Ein bestimmtes Maß an Entsagung ist daher ein unerlässlicher Faktor für Frieden und Glück im Leben. Das heißt nicht für buddhistische Praxis, es heißt für Frieden und Glück im Leben. Und der Vers endet mit dem Refrain. Das sind die Übungen der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. So wie ein Vogel zwei Flügel braucht für das Fliegen, brauchen wir auf dem Weg vor der Befreiung eigentlich zwei Praxisaspekte. Die relativen Übungen, die ich bis jetzt besprochen habe, einerseits, und die Erkenntnis von der letztendlichen Natur vom Geist auf allen Dingen anders sitzt. Das wäre die letztendliche Natur. Und darum wird hier als nächstes unsere zutiefst Enttäuschung unterliegende Wahrnehmung aufs Korn genommen. Was immer wir sehen, hören, empfinden, schmecken, riechen oder fühlen oder denken, immer wird es als Erfahrung von ich wahrgenommen. Das ist eine Erfahrung, die ich habe. Ich habe eine Erfahrung, die mir zustößt. Es ist jede Erfahrung, und zwar meine ich, wenn wir herumschauen, gleich, was wir machen, denken, spüren, sehen, hören. Es ist immer selbstreferenziell. Es ist immer von hier aus. Es ist immer ich. Es ist immer mehr. Es passiert mir oder ich mache es. Das heisst, wir erleben unsere Welt dualistisch. Das heisst, als eine Erfahrung, ein Objekt, innerlich oder äußerlich, und ein erfahrendes Subjekt, ich. Und genau diese Täuschung müssen wir lernen zu durchschauen, wenn wir uns befreien vom Begreifen, vom Anhaften an unseren Moment-zu-Moment-Erfahrungen. Es braucht offensichtlich sehr, sehr viel konsequente Meditationspraxis, für sich in diesem zentralen Punkt zu befreien. Entschuldigung, wenn es etwas schwierig wird, heute so einfach mal auslassen. Aber ich finde es ein wesentlicher Teil, dass wir das zumindest hören. Alle dualistischen Erscheinungen entstammen unserem eigenen Geist. Obschon dieser von Anbeginn innewohnend frei ist von Irreführung, also von Täuschung. Dies zutiefst verstehend ergreifen wir die Dualität von Subjekt und Objekt nicht mehr. Dies ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Und das Gleiche, genau das Gleiche nochmal anders übersetzt, vielleicht macht das mehr Sinn. Der scheinbaren Dualität von Objekt und Subjekt, also von der Erfahrung und ich, oder scheinbare Weg, was er hat, macht. Die scheinbare Dualität von Objekt und Subjekt, von Wahrnehmendem und Wahrgenommenen keinen Glauben zu schenken, weil alle dualistischen Erscheinungen unserem eigenen Geist entstammen. Das heisst, sie sind nicht zweit, sie passieren aus dem eigenen Geist, aber sie fühlen sich so an. Der letztlich eigentlich von Anbeginn an frei ist von dieser nur vorgetäuschten Seinsweise. Dies ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Joseph Goldstein sagt dazu, wenn unser Geist aufhört zu verlangen und zu werten und sich zu identifizieren mit was immer auch entsteht, sehen wir den leeren Fluss von Erfahrung, so wie er ist. Und wir kommen zu einem Grund von Stille und innewohnender Ganzheit. Weil das wegfällt, alles was mir passiert. Alles was ich muss, kann, darf, will. Dualität. Und der Buddha hat den Punkt hier in einer von seinen kürzesten Lehrreden erläutert. Die Lehrrede an Bahia, wo übrigens, wenn ihr sie gehört, vollständig erwacht ist. Er war schon ein grosser Heiliger gewesen, aber wir können es ja trotzdem probieren, wieder mal. Das sind nur vier Sätze, die er gehört hat. Das checken. So sollst du dich üben, Bahia. Im Sehen ist nur das Gesehene. Das Gesehen passiert. Das ist alles. Im Hören nur das Gehörte. Im Empfinden ist nur das Empfundene, im Wahrnehmen ist nur das Wahrgenommene. Das heisst, kein Ich, kein Mich, kein Mir oder Mein zu finden. Das ist einfach das, was ist, Moment zu Moment zu Moment. Und genau hier liegt ein wesentlicher Punkt der Befreiung. Wir machen keinen Stress, wenn es nicht Sinn macht. Es braucht endlos viel Studium und Praxis dazu. Aber es ist gut, wenn wir damit anfangen oder weiterfahren. Und hier noch einmal das Gleiche, in noch einmal einer anderen Formulierung, das ist der nächste Vers. Wenn uns ein anziehendes Objekt begegnet, möge es auch so wunderschön erscheinen wie ein Regenbogen zur Sommerszeit. Dieses als nicht real zu sehen, als traumgleich und dadurch alles Anhaften daran aufzugeben, ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Das Gleiche gilt natürlich auch für abstoßende Dinge, die uns begegnen. Lernen sie nicht als nicht wirklich real, als Erscheinungen, als Druckbilder zu sehen, die Abneigung dagegen können zu überwinden. Und hier werden jetzt Verlangen und Abneigung, die die Ursache sind, vor allem inneren Leiden, nicht mehr durch ihre Gegenkräfte, wie Mitgefühl und Entsagung, wie wir es jetzt gesehen haben, bekämpft oder aufgelöst, sondern durch die Erkenntnis von der Tatsache, dass alle Dinge von da sind, nicht sehr real sind, sondern flüchtig, nicht erfassbar, wie Regenbogen, wie leere Echos, wie Träume, wie Fata Morganas. Ich liebe den Ausspruch aus dem Lankavatara Sutra. Die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen. Noch sind sie irgendwie anders. Ja, der Satz so stehen, okay? Es gibt noch übrigens einen anderen, da kommt man einfach noch besser von. Grosse Mahasiddha Saraha sagt das Gleiche. Schon wieder das Indien von damals, das war eine landwirtschaftliche Kultur. Leute, die glauben, die Dinge seien wirklich, sind dumm wie eine Kuh. Leute, die glauben, die Dinge seien nicht wirklich, sind sogar noch dümmer. Lass ich so stehen. Vielleicht gibt es Teil von euch, die wirklich herausfinden wollen, was das bedeutet. Im Folgenden wird die formale Meditationspraxis erwähnt, ohne die es schwierig ist, natürlich ernsthafte Fortschritte zu machen. Meditation heisst nicht so da sitzen ab und zu mal, sondern gestern trainieren den ganzen Tag. Verblendung kann nur durch die Praxis der befreienden Erkenntnis aufgelöst werden, wie Paschana heißt das auf Sanskrit, welche auf gut fundierter geistiger Sammlung jenseits der Versenkungsstufen beruht. Haben wir dies verstanden, ist es die Praxis der Bodhisattvas. Wenn befreiende Erkenntnis aber fehlt, kann vollständiges Erwachen nicht verwirklicht werden. Darum ist das Kultivieren von befreiender Erkenntnis zusammen mit geschickten Mitteln, das sind Paramitas, die Praxis der Söhne und Töchter der Buddhas und Bodhisattvas. Und ich überspringe hier den Kommentar aus Zeitgründen. Und zur letzten Ermahnung, im zweitletzten Vers, ist ein interessanter Tipp. Kurz gesagt, was immer wir tun, wo immer wir sind, sollten wir uns fragen, in welcher Verfassung ist mein Geist? Mit Achtsamkeit und Umsicht ständig für das Wohl der anderen zu wirken. Dies ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas. Interessant, in welcher Verfassung ist mein Geist? Das ist das, was ich vorher meinte, am Anfang von Meditation. Das Schauen, was läuft, wie ist es, was macht es mit dem, wie wirkt es. Der letzte Vers erinnert uns daran, wie wichtig das Gute am Schluss ist, die Wertschätzung und die Widmung von der schaffenden, positiven, heilsamen Übungen, Taten, Geisteszustände. So wie wir am Anfang vom Tag, am Anfang von Meditation, am Anfang von Unternehmungen, das Gute am Anfang üben, Klärung von unserer Motivation für die Praxis und Alltag, nämlich aus einer altruistischen und zwar Wohlergehen von vielen motivierten Absicht aus zu leben, immer wieder zu probieren zumindest. So machen wir es am Ende. Am Ende der formalen Praxis, wenn ihr formal meditiert alltag. Am Ende vom Tag, 3 Minuten vor dem Einschlafen. Am Ende vor der Unternehmung. Sich zurückerinnern mit Wertschätzung und Freude an die heilsamen Gedanken, heilsamen Handlungen, die durch uns, aber auch durch andere, sind ausgeführt worden. Und öffnen so nochmal unser Herz und verschenken alles, was gut war, an die Welt, an die Lebewesen, am Wohl von allen. Und darum heisst es im letzten Vers, gekürzt. Die Kraft und die heilsamen Energien, die entstanden sind durch das Bemühen um Erwachen, zum Zwecke der Leidensbefreiung der Wesen, dem Wohl all dieser Lebewesen zu widmen, ist die Praxis der Töchter und Söhne der Buddhas, der Bodhisattvas.